Die Leute da oben haben keine Ahnung, wer Muslime sind. Absolut keine Ahnung. Der Dokumentationsstelle Politischer Islam, die 2020 errichtet wurde. Diese Institution hat im Wesentlichen alle organisierten Muslime, fast alle, untersucht. Das heißt, all das ist potenziell politischer Islam am Ende des Tages. Kann mich erinnern, ich habe einmal mit Sebastian Kurz ein persönliches Gespräch geführt, wo ich ihm offen gesagt habe, schau, das geht in die falsche Richtung. Und er hat zu mir gesagt, schau Farid, bei mir klopfen Leute, die wollen noch viel mehr. Begriffe wie Extremismus, Terrorismus, ich lehne die alle ab. Das sind in Wirklichkeit erfundene Begriffe, um die Starken gegen die Schwachen noch stärker zu machen. Dieses Terrorismusverfahren hat dazu geführt, dass die Leute, die davon betroffen waren, und ich war einer davon, sozial getötet werden sollten. Es ist ein finanzieller, juristischer, psychologischer und politischer Krieg. Das sind Leute, die kommen, die werden bezahlt, die haben ein politisches Ziel. Das ist bei ihm klar ablesbar. Seit über 20 Jahren verfolgt er diesen Weg. Und wenn er halt ein paar Millionen Euro und Dollars mehr bekommt für diese Arbeit, wird er sicher nicht Nein sagen. Das erste Wort, das geoffenbart wurde, war Lies. Man müsste sagen, in unserem zeitlichen Kontext nicht, schau Videos auf Instagram oder TikTok, sondern Lies. Nicht denkende Menschen können nur ein Mob, ein Teil sein, der manipuliert wird für schlechte Verführer und können nicht selber handlungsfähig sein. Und am Ende, aus einer muslimischen Perspektive, am Tag des Gerichts, das Individuum steht vor Gott. Und das Individuum muss rechtfertigen, was sie mit ihrer Zeit gemacht hat.
Assalamu alaikum und willkommen zu Salamu Kalam. Mein Name ist Omar Al-Attar und ich habe heute einen besonderen Gast bei mir, nämlich Farid Hafiz. Er ist Politikwissenschaftler und einer der Herausgeber des Islamophobie-Reports, der über den antimuslimischen Rassismus in Österreich spricht und wie er sich äußert in der Zivilgesellschaft. Ich habe ihn heute hergeholt, damit er eben über das Thema politischer Islam spricht. Er war einer der Betroffenen der Operation Luxor, die einen weitreichenden Einfluss auf die Muslime hatte oder einen Effekt auf die Muslime hatte. Und er hat auch diesbezüglich ein Buch geschrieben, das ich jeden von euch wärmstens ans Herz lege, nämlich wie ich zum Staatsfeind erklärt wurde, die Operation Luxor und der Kreuzzug gegen den politischen Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Komm, Farid Hafiz.
Danke für die Einladung.
Du hast, also ich wollte dich nach einer Persönlichkeit fragen, die du direkt in der Einleitung als sehr einflussreich bei dir festgestellt hast, nämlich Malcolm X. Und ich wollte wissen, warum es für dich als Muslim und als Politikwissenschaftler die Figur von Malcolm X so einflussreich für dich gewesen ist.
Ich weiß gar nicht, ob es für mich als Muslim und als Politikwissenschaftler so wichtig war.
Okay.
Er war für mich biografisch wichtig. Ja. Und ich halte ihn nach wie vor für einen sehr weit vordenkenden und sehr eine für mich nach wie vor einflussreiche Person. Ich müsste ein bisschen weiter zurückgehen in meine Biografie, will jetzt aber nicht da zu viel drüber erzählen, weil es nicht so wichtig ist. Aber als ich so 13, 14 Jahre alt war, habe ich damals das erste Mal die Autobiografie von Malcolm X gelesen, die von Alex Haley geschrieben wurde. Und ich würde sagen, es hat für mich viele Türen eröffnet. In Richtungen, über die ich davor nicht auf diese Art und Weise nachgedacht hatte. Und es war auch der Zugang zu einer neuen Welt. Aber gleichzeitig auch war es zu einem gewissen Grad, und ich glaube, das hat mich dann eher im Unterbewusstsein später geprägt, eine Art und Weise zu verstehen, was Rassismus ist. Für das es ja im deutschen Sprachraum bis heute in Wirklichkeit noch viel zu wenig Klarheit gibt, wie man damit umgeht und es auch zu benennen kann. Also es gibt eine gewisse Unfähigkeit und einen Unwillen, sich damit auseinanderzusetzen. Und auch wenn die Zeit von Malcolm X, die 50er, 60er Jahre in den USA unter Jim Crow, Segregation, völlig andere Situation war, vieles von dem ist nach wie vor relevant. Ich meine, das sieht man nicht zuletzt daran, wenn ich jetzt als Beispiel heranziehe, die Black Lives Matter Bewegung, da konnte man überall einen Malcolm X erkennen. Im Sinne von Plakate mit seinen Sprüchen, Leute, die auf ihn referiert haben. Also er ist in vielerlei Hinsicht, glaube ich, nach wie vor in wesentlichen Bereichen seiner Analyse, was den Rassismus anbelangt, eine relevante Person.
Siehst du eine Parallele zwischen dem Umgang der US-Regierung mit Malcolm X und seiner also mit seinen Tätigkeiten, mit dem, wie die österreichische Regierung mit muslimischen Aktivisten, die vielleicht nicht wirklich einverstanden sind mit deren Islampolitik. Gibt es da eine Parallele vom Umgang her? Also mit den Akteuren, die eben...
Ich habe das so jetzt nie in einer Parallele, also diese Parallelen gesetzt. Es gibt natürlich ganz klare Weise, wenn du in die USA zurückgehst, in die 50er, 60er Jahre, damals das COINTELPRO-Programm des FBI, wo es darum ging, nicht nur die Nation of Islam, von der Malcolm X die meiste Zeit angehört hatte, sondern eben in Wirklichkeit jeden Teil der Bürgerrechtsbewegung, inklusive Martin Luther King, inklusive der radikaleren Bewegungen wie die Black Panther Party etc., alle zu bespitzeln, zu unterwandern und zu zerstören. Also ich glaube, dieses Ausmaß haben wir hier nicht in Österreich erlebt. Also dass es Infiltration und Informanten gibt, davon gehe ich aus. Aber ich gehe nicht davon aus, dass, also um ein Beispiel zu nennen, am Schluss werden die Leute von der Black Panther Party werden ihre Häuser gestürmt und sie werden durchlöchert mit 20 Kugeln. Das gibt es hier nicht. Ja.
Okay.
Ja.
Ja gut, also früher in meinen Teenagerjahren, oder Teenager noch als Kind, würde ich sogar behaupten, existierte der Diskurs, was Islampolitik betrifft, mit ganz anderen Begriffen. Da war es einmal der Fundamentalismus, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Dann irgendwann war es der Dschihadismus und dann aus dem Dschihadismus ist dann der Salafismus geworden und jetzt sind wir angekommen beim Begriff politischer Islam. Was ist denn überhaupt dieser Begriff und wie kam es überhaupt dann historisch gesehen zu dieser Verschärfung oder Verspitzung zu diesem Begriff in Österreich jetzt?
Ja, ich meine, Teil meiner politikwissenschaftlichen Arbeit war ja, ich habe eine Habilitation darüber geschrieben und also zur Islampolitik in Österreich in der Zweiten Republik. Und das Interessante an diesem Begriff des politischen Islams, den ich ja so, also ich würde sagen, es ist eigentlich irrelevant, was er bedeutet, weil die Frage, wie die Regierung ihn politisch benutzt, ist das, was relevant ist. Und da geht es weniger um die Frage, was er bedeutet, weil die Bedeutung ist so breit und so lose und das ist gewollt so, damit man so viele Leute wie möglich darunter subsumieren kann. Ja? Genau das ist der Kartentrick, den sie hier anwenden. Und es geht eigentlich nicht darum, was das ist, weil in der wissenschaftlichen Tätigkeit von vielen Politikwissenschaftlern, Islamwissenschaftlern und Leute, die dazwischen sind, wird der Begriff politischer Islam gemeinhin verwendet eher als so ein Sammelbegriff, der unterschiedlichste politische Akteure, die sich auf den Islam als eine Norm beziehen, verwendet. Und das ist sozusagen kein analytischer Begriff, der verwendet wird, um bestimmte Bewegungen oder bestimmte Akteure oder bestimmte Handlungen oder dergleichen zu analysieren, sondern es geht eher so um einen breiten Sammelbegriff. So wie die Regierung es verwendet, ist auch nicht kohärent, ist auch nicht klar und deutlich, was damit gemeint ist. Und was ich in meinen Analysen halt herausgearbeitet habe, ist, man sieht ganz klar, wenn, also es gibt, ich beginne mal damit, das historisch Interessante ist, dass zum Beispiel, und ich habe sehr viel zur Freiheitlichen Partei Österreichs, der rechtspopulistischen Partei in diesem Lande gearbeitet, und die FPÖ hat in ihrem Diskurs immer sehr unterschiedliche Begriffe verwendet. Das ging, so wie du gesagt hast, Fundamentalismus, Islamismus, Radikalislamismus, was weiß ich, manche neue Erfindungen von Begriffen. Und man hat keine klare begriffliche Arbeit gesehen. Die erste Regierung bzw. politische Partei in diesem Land, Österreich, die sehr deutlich und sehr klar eine relativ stringente, kohärente Form des Diskurses im öffentlichen Raum geführt hat, war die ÖVP. Und die ÖVP war die Partei, die gesagt hat, der politische Islam ist ein Problem. Die haben das zuerst in ihr Wahlprogramm gegeben, dann hat es eben Gesetzgebungen etc. dazu gegeben. Und wenn man sich die Breite ansieht von all dem, was politischer Islam ist, dann ist das so breit aufgestellt von das Verbot des Kopftuches, die Schließung von Moscheen, wo angeblich radikal gepredigt wird, bis hin dem Verbot des sogenannten politischen Islam und wie man dann eben auch an der Institutionalisierung von verschiedenen Mechanismen sieht, wie etwa der Dokumentationsstelle Politischer Islam, die 2020 errichtet wurde durch die österreichische Bundesregierung. Eine Institution, die ein Fonds der Republik darstellt, das heißt, Gelder kommen vom Staat und werden hier gegeben, es unterliegt aber keiner parlamentarischen Kontrolle. Diese Institution hat im Wesentlichen alle organisierten Muslime, fast alle, untersucht. Das heißt, all das ist potenziell politischer Islam am Ende des Tages. Und man sieht das ja auch in der Operation Luxor zum Beispiel, wo dann die Staatsanwaltschaft Bezug genommen hat auf Dokumente, die von der Dokumentationsstelle politischer Islam erforscht wurden, dass man hier sozusagen darauf verweist, in dieser Terrorismusuntersuchung. Und all das zeigt sozusagen, dass politischer Islam wirklich sehr, sehr viel und eigentlich jede Art von öffentlicher Darstellung dessen, dass ich im öffentlichen Raum Muslim bin, dass irgendetwas als islamisch tituliert wird, davon betroffen sein kann.
Also es wirkt für mich ein bisschen so, als ob dieser Begriff ein bisschen irgendwie nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern einfach plötzlich da war. Der Diskurs war ja sehr systematisch. Plötzlich hat man über den politischen Islam gesprochen, dann wurden Studien herausgebracht, dann war es ja systematisch, dann wurde das aufgearbeitet. Woher kam diese Organisation plötzlich darüber und warum ausgerechnet 2015 oder zur Zeit von Sebastian Kurz, was hat er jetzt eingebracht, dass sich der Diskurs so radikal geändert hat, dass es eben so aussieht, wie es jetzt aussieht? Warum hat man sich von diesen anderen Begriffen, wie du vorher erwähnt hast, abgewandt und dann sich dann ausschließlich darauf fokussiert oder, wenn man jetzt sagt, rein öffentlich, rein darauf fokussiert? Extremismus ist immer noch ein Punkt. Aber für den Durchschnittsmuslim oder den Muslimer wirkt es ja so wie Tag- und Nachtaktion.
Ich meine, ich weiß nicht, warum sich die Akteure dafür entschieden haben, diesen Begriff zu verwenden und nicht einen anderen. Es gibt in anderen Ländern, wie etwa Deutschland, gibt es den Begriff des legalistischen Islamismus. In Frankreich gibt es den Begriff des islamistischen Separatismus. Und das sind alles Begriffe, die von den Behörden, von den Institutionen, von der Regierung, von den politischen Parteien, die an der Macht sind und meistens aus dem Mitte-rechts-konservativen Spektrum kommen, jene Begriffe, die hier Verwendung finden. Ich glaube, es geht weniger vordergründig um, warum dieser Begriff, sondern eher, was wird damit gemacht. Und wie du richtig sagst, das ist sehr systematisch dann passiert. Und das weist eben darauf hin, dass es eine sehr gezielte Kampagne gibt, die überlegt wurde, wo es darum ging, ganz konkrete Ziele damit zu erreichen. Und ich würde mal sagen, wenn wir uns anschauen, alle von der ÖVP geführten Regierungen, sei es die ÖVP-FPÖ-Regierung, die ÖVP-Grüne-Koalition oder jetzt die von der ÖVP geführte Koalition mit NEOS und SPÖ, all diese drei Regierungen haben den sogenannten Kampf gegen den sogenannten politischen Islam institutionalisiert mit unterschiedlichen gesetzlichen Maßnahmen. Sei es eben Moscheeschließungen, die zwar dann alle als rechtswidrig wieder aufgehoben worden sind, sei es die Operation Luxor, die auch in Wirklichkeit nichts anderes war, als Schaden zuzufügen, Geld aus dem Fenster zu schmeißen und Leute, die Schrottarbeit machen, gut zu bezahlen. Und natürlich Kampagnen zu machen, die international für Aufsehen erregen. Also über das wirst du wahrscheinlich dann vielleicht noch was sagen wollen. Und das Gleiche hatten wir, also all diese Kampagnen hatten wir in all diesen drei Regierungen. Was auch darauf hinweist und zeigt, dass es zwar von der ÖVP geführt wird, aber dass es einen gesellschaftlichen Konsens mittlerweile gibt. Und das sehen wir auch daran, wenn wir unterschiedliche Regierungskräfte sehen, wie, was weiß ich, einen Christian Kern von den Sozialdemokraten bis hin zu jemanden von den Grünen, die alle sagen, ja, der politische Islam ist ein Problem. Obwohl niemand wirklich weiß, was der sogenannte politische Islam ist. Also wenn du irgendjemand von diesen Leuten fragst, der wird dir wahrscheinlich eine sehr schwammige Antwort geben oder eine nichtsaussagende Antwort. Aber wie gesagt, das ist nicht der wichtige Aspekt dieses Taschentricks.
Wie ist es, du hast es historisch in deinem Buch sehr schön aufbereitet, dass es alles ja in Phasen passiert ist, bis das Klima in Österreich so umgeschwenkt ist. Was waren denn diese Phasen?
Ich meine, ich könnte jetzt zurückgehen. Ich könnte zwei unterschiedliche Argumente machen, die einander teilweise widersprechen.
Okay.
Beginnen wir mit der kurzen Geschichte und dann komme ich auf die lange. Die kurze Geschichte ist, In der Zeit des Kalten Krieges, nach 1945, war Österreich ein neutrales Land. Und als neutrales Land war es wichtig, auf der internationalen Bühne Gesprächspartner für alle zu sein, weil Österreich auch ein Ort wurde, mit, vor allem dann mit Bruno Kreisky als Bundeskanzler, der eine wichtige Rolle in der sozialistischen Internationale spielte, aber gleichzeitig eben auch die Frage, wie Österreich gute wirtschaftliche Beziehungen zum Nahen Osten und so pflegt. Da war es wichtig, Österreich als ein tolerantes Land zu positionieren. Das war die Staatsräson. Und vor dem Hintergrund dieser Staatsräson ging es darum, ein Signal zu setzen an die Muslime, ihr seid hier willkommen. Ja, ihr seid Teil der Gesellschaft, wir bauen die Institutionen, wir wollen der Welt zeigen, wie weltoffen Österreich ist. Das hat auch angedauert, und da ist Österreich vielleicht eher eine Ausnahmeerscheinung nach dem 11. September 2001, noch knappe fast 10 Jahre. Und was dann aber passiert ist, ist, dass es zum einen unterschiedliche Lobbys gegeben hat, die sind transatlantischer Natur. Diese Bewegung nennt sich die Counter-Jihad-Movement. Das sind sehr gut finanziell ausgestattete Thinktanks und Akteure, die versucht haben, das Klima für die Muslime deutlich zu verschlechtern in den westlichen Ländern. In Österreich ist Teil der Counter-Jihad-Movement zum Beispiel der Wiener Akademikerbund, der eine ÖVP-Vorfeldorganisation für die meiste Zeit war. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt wieder sind. Sie waren kurz ausgeschlossen. Die auch enormen Druck gemacht haben. Also die konnte man inhaltlich von der FPÖ nicht unterscheiden, wenn sie nicht sogar radikaler waren in mancherlei Hinsicht. Und vieles von dem, was sie gefordert haben 2008, wo sie begonnen haben, sich zu organisieren, im Zusammenhang mit antimuslimischen Politikforderungen, sind auch dann eingeflossen in die Gesetzgebung mit dem Islamgesetz 2015 und vielen, was danach gekommen ist. Also das heißt, du hast diesen Lobbyismus rund um die transatlantische Counter-Jihad-Movement-Bewegung, die ab 2008 beginnt, an den Türen zu klopfen von den Politikern. Das ist das eine. Aber alles sehr weit weg von das, also nicht super sichtbar in der Öffentlichkeit. Viele Leute haben die abgetan als ein paar Verrückte. Aber ich kann mich erinnern, ich habe einmal mit Sebastian Kurz ein persönliches Gespräch geführt. Das war eines meiner letzten 2011 herum, wo ich ihm offen gesagt habe, schau, ich denke, das, was du da machst mit dem Dialogforum Islam, ist nicht richtig. Das geht in die falsche Richtung. Und er hat zu mir gesagt, schau, Farid, die Leute, und er war eben mit jedem Du, also es war nichts Besonderes, dass er mich mit Vornamen anspricht, gesagt, bei mir klopfen Leute, die wollen noch viel mehr. Ich gehe davon aus, das sind zum Teil diese Leute, aber auch andere Leute. Dann ist eben diese ganze geostrategische Dimension des Nahen Ostens, die mitspielt, nach dem arabischen Frühling, die in Wirklichkeit eine autoritäre Welle dann einführt, nicht nur in der arabischen Welt, sondern eben auch in der westlichen Welt reflektiert wird, im Hinblick auf die Forderungen, die von dort kommen, mit guten finanziellen Leistungen. Das ist der zweite Aspekt. Und dann ist natürlich der dritte, und das ist eher die innenpolitische Dimension, jene, dass die FPÖ halt ständig im Erstarken ist und so wie das in den meisten westeuropäischen, wenn nicht europäischen Ländern, fast alle sogenannten Mitteparteien machen, nämlich dass sie versuchen, die rechten Parteien rechts zu überholen und in Wirklichkeit copy-paste ihre Anti-Islam-Forderungen umzusetzen.
Also man merkt ja wirklich, dass die Karten quasi alle, die Sterne standen perfekt für diese gesamte neue Islampolitik, die waren schon quasi vorherbestimmt, schicksalstechnisch, weil es hätte sich nicht anders ändern können.
Ich glaube, es gibt immer Alternativen, wie man mit Dingen umgehen kann. Aber ich sage mal so, die Ressourcen und finanzkräftigen Akteure, die hatten ihr Glück.
Counter-Jihad-Movement klingt jetzt an sich jetzt nicht so schlecht, nicht? Wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass man extremistische Minderheiten, die eben Terroranschläge oder sonstiges verüben, dass man dem entgegenkommen möchte, dass man eben solche Bewegungen entgegensteuern soll. Aber gleichzeitig scheint die Realität nicht der Praxis, also die Theorie nicht der Praxis quasi zu entstimmen.
Ja und nein.
Okay.
Weil erstens, ich verwende keine Begriffe wie Extremismus, Terrorismus. Ich lehne die alle ab. Das ist an und für sich ein Problem, weil wir glauben, dass das alles Realität ist. Das ist nicht Realität, sondern das sind in Wirklichkeit erfundene Begriffe, um die Starken gegen die Schwachen noch stärker zu machen. Ich gebe das Beispiel, Edward Said hat das in den 80er Jahren mal gesagt, Terrorismus ist ein Begriff, der verwendet wurde, ich paraphrasiere ihn hier, von den Starken, um die Schwachen sozusagen noch mehr auszugrenzen. Und die Frage, was extrem ist, ist immer davon abhängig, wo ich mich positioniere. Das heißt, es ist ein unheimlich relativer Begriff. Wenn ich eine rechtskonservative, konservativ geführte Regierung in Österreich als die Mitte und die Norm betrachte, so wie sie sich selbst darstellt, dann ist ganz viel extrem. Ich betrachte sie aber als extrem. Deswegen, all diese Begriffe sind eingeführt worden und sind so stark die Norm. Wir haben Deradikalisierungs- gegen Extremismusprogramme und so weiter und so fort. Aber mein Grundproblem mit dem ist, woher das kommt. Und wenn ich analysiere, woher kommt diese Sprache, woher kommen die Institutionen, die rund um diese sprachlichen Begriffe dann erschaffen wurden, dann ist das zum einen zu verorten in dem Global War on Terror nach 2001. Und der hat auf eine ganz, ganz klar und deutlich völlig unausgewogen primär eine Gruppe betroffen, und zwar die Muslime. Und von da ausgehend ist er dann ausgeweitet worden und betrifft auch andere Gruppen wie Tierschützer, wie Klimaaktivisten, wie andere, die sozusagen nicht dem kapitalistischen Mainstream entsprechen. Und das ist an und für sich ein Problem, deswegen generell bin ich sehr, sehr kritisch gegenüber der Frage, was Extremismus, für mich sind all diese Begriffe, Extremismus, Terrorismus, genauso wie politischer Islam, völlig unbrauchbar. Weil auch die Frage zum Beispiel, was ist Terrorismusbekämpfung im Sinne von Terrorismusgesetzgebung? In jedes Land hat ein Strafrecht, wo Mord bestraft wird. Wenn ich aber den Mord als einen terroristischen Mord frame, dann wird es politisch sensationalisiert. Es wird stärker geahndet. Die Polizei kommt auf einmal in die Schule, weil jemand angeblich etwas Terroristisches sagt oder Extremistisches sagt, während alles, was irgendein Nazi von sich gibt am Spielplatz, als Bagatelle abgetan wird. Und das ist ein Problem. Das heißt, all diese Begriffe sind Teil eines rassistischen Konstruktes, in dem die braunen Menschen als minderwertig und eher gefährlich, potenziell gefährlich geframed werden, wo man dann erlaubt, dass bestimmte Gesetzgebungen und Institutionalisierungen stattfinden, die in Wirklichkeit am Ende des Tages zu ihrer weiteren Unterdrückung, Marginalisierung und Ausgrenzung führen. Beispiel hier, wir sitzen in Wien, dieser rassistische Begriff der Brennpunktschule. Also nichts anderes als ein rassistischer Begriff, der aber so normalisiert ist, dass Direktoren und Menschen im öffentlichen Raum, PolitikerInnen, das so verwenden, als wäre das etwas Gegebenes, ja, das ein Problem ist, weil diese Leute dort sind, unabhängig davon, dass sie selbst diese segregierten Räume geschaffen haben.
So wie ich das verstanden habe, ist, du lehnst Begriffe ab, die eben, weil du die theoretische Botschaft an sich quasi ablehnst, was sie vermitteln möchten, sondern eher darum, die Absicht und aus welchem Konstrukt, also aus welcher Absicht her das herausgemacht wird, also wie die Begriffe hervorgebracht werden, um eben Kontrolle oder eben Diskurs so zu bringen, wie sie es für sich haben möchten. Ich versuche das so zu formulieren. Ist es aber dann noch nicht schwierig, über Dinge oder Probleme zu reden, wenn man sie nicht benennen kann?
Ich kann Gewalt ganz einfach benennen.
Ja, das würde mich interessieren.
Ja, Gewalt ist Gewalt. Du bringst jemanden um, das ist Mord. Warum müssen wir jetzt über Terror sprechen? Wie schnell kommt man dazu, jemanden als Terroristen zu betrachten, weil die Hautfarbe braun ist?
Meinst du die
Weil die Religionszugehörigkeit Islam ist.
Aber wenn Menschen Angst haben vor diesem Mord, weil jemand sagt, hey, ich komme raus und ich möchte da etwa, ich möchte meine politische Vorstellung, ob es jetzt Nazis sind oder Muslime, um eben, ich möchte dem System quasi eine Botschaft geben, indem ich Gewalttaten ausübe. Findest du zumindest bei dem Begriff, Terror passt dazu, und dabei unterscheide ich persönlich gar nicht so zwischen Rechtsterror oder sage ich, Terror, der aus muslimischen oder islamischen Kreisen kommt.
Also ich verwende den Begriff Terrorismus weder für Rechte, noch für Linke, noch für Muslime, noch für irgendjemand andere. Okay. Warum? Weil es kann nicht der Begriff des Terrors verwendet werden, ohne mitzudenken, dass es einen Antiterrorismusapparat gibt, Terrorgesetzgebung gibt, einen Diskurs rund um Terrorismus gibt, der zu einer bestimmten Art und Weise der Behandlung von dieser Handlung, nämlich eines Mordes zum Beispiel, führt. Das heißt, ich spreche nicht normativ frei über Gewalt, sondern ich habe bereits ein Urteil gefällt. Und mit diesem Urteil passiert dann ganz viel anderes. Wie zum Beispiel, wenn ich im Zusammenhang mit dem Extremismusbegriff Polizisten in die Schule schicke, um zu deradikalisieren. Ja? Sorry, das ist Rassismus. Ich weiß, dass Österreich sehr weit weg von dieser Denkweise ist. Ja? Weil wir nicht einmal einen Begriff für Rassismus haben, was ein Grundproblem ist. Aber weil wir uns so schwer tun damit, ist das alles so, hey, wir leben seit 30 Jahren mit diesen Begriffen. Das ist ja, natürlich ist das normal. Ja, und die Muslime haben das alles in sich, verkörpern das alles. Sie haben das alles aufgesaugt und haben selber begonnen, Deradikalisierungsbeauftragte in ihrer Glaubensgemeinschaft zu machen, Anti-Extremismus-Projekte zu machen, weil sie dem Mainstream folgen in ihrem Denken und die entsprechenden Fördergelder dann von den staatlichen Institutionen haben wollen, damit sie ihre Arbeit machen, um gegen Extremismus vorzugehen und, und. Aber an und für sich ist das grundsätzlich, auch was seine theoretischen Grundannahmen angeht, hochproblematisch.
Aber wie soll man dann sonst über bestimmte Bereiche oder motivierte Gewalt sprechen? Also Gewalt ist Gewalt, das hast du gesagt, das stimmt. Nur wenn sie aus irgendeinem Lager kommt.
Dann ist sie halt politisch motivierte Gewalt.
Okay.
Terrorismus ist eine andere Sache. Wie gesagt, wir haben hier einen riesengroßen Apparat, der damit gefüttert wird. Ich gebe dir das Beispiel. Vor ein paar Wochen ist eine Szene hier aufgeflogen in Deutschland, in Österreich, über die deutschen Behörden, glaube ich, dass ein paar junge Leute Bombendrohungen in Österreich, ich weiß nicht, wie viele zig Bombendrohungen vorgetäuscht haben in Schulen mit dem Verweis auf islamischen Extremismus. Okay? Diese Daten, die, bevor man das wusste, sicherlich eingespeichert wurden in bestimmte Datenbanken, so dass sozusagen der islamistische Extremismus am Steigen ist und Terrorgefahr am Steigen ist, das füttert etwas, nämlich dass es ein gewisses Bedrohungsszenario gibt, ein Bedrohungsbild, und das führt zur Finanzierung stärkeren von dem Militärapparat, sei es der Polizeiapparat, also der gesamte militarisierte Apparat, der dann auch in die Schulen geschickt wird und der dann auf der Straße ist, der dazu führt, dass in Graz zum Beispiel ein extra Antiterror-Strafrechts-Staatsanwaltschaft mit Spezialisierung auf Dschihadismus und Islamismus institutionalisiert wird und. Das ist ein riesengroßer Apparat, der gefüttert wird durch die Legitimierung dieser Sprache, die vielleicht kompletter Schwachsinn ist.
Also wie ich das jetzt verstanden habe, ist, wenn... Also nach deiner Meinung, man Gewalt einfach nur als Gewalt ausspricht, dann schafft man es doch tatsächlich, die Ursachen von Gewalt, egal aus welchem Lager sie kommen, besser anzugehen. Die Gelder fließen besser in mehr verdientere Institutionen, die eben das Hauptproblem tatsächlich angehen, anstatt dass es, wie du gesagt hast, mit bestimmten Gruppierungen oder bestimmten Ideologien zugesprochen wird, wo dann es verzerrt dargestellt wird, dass eine Gruppe oder Minderheit überproportional an Terror und Anführungszeichen oder Gewalt verantwortlich ist. Und deswegen müssen wir ein extra Auge auf sie werfen, während andere Gruppen, denen das nicht tun, eben vernachlässigt werden.
Ich will jetzt noch nicht über die Lösungen sprechen.
Okay.
Ich habe nur ein paar Facetten aufgezeigt, nur beispielhaft, um zu zeigen, also wie man das sozusagen in einem System denken muss. Mhm. Und nicht einfach sagen kann, also Sprache ist nicht frei, Sprache ist nicht normfrei. Hm. Alles, was ich sage, reproduziert ein bestimmtes System der Denkweisen und Handlungsweisen und legitimiert es. Das heißt, es ist miteinander verflochten. Hm. Das heißt, wir können nicht sagen, ich benenne etwas und das ist frei von irgendwelchen Bewertungen. Ist es nicht. Okay? Sondern wenn ich Terror sage, die Leute da draußen wissen ganz genau, was mit Terror gemeint ist und wissen, was sie nicht damit meinen.
Du hast eine sehr realitätsbezogene Umgang mit Begriffen, merke ich gerade. Also dich interessiert viel mehr, was, wie du gesagt hast, was praktisch passiert, was man praktisch damit meint, als was in einem Duden steht, was in einer Enzyklopädie steht.
Diskursanalyse nach Michel Foucault. Und aus dieser Tradition komme ich ursprünglich. Da habe ich habe in kritischer Linguistik Diskursanalyse meine Dissertation geschrieben. Geht davon aus, dass die Frage von Wissensproduktion klar und deutlich verschränkt ist mit Machtkonstellationen. Das heißt nicht, wenn viele Leute benutzen den Begriff des Diskurses als ein Synonym für die Debatte. So, wir reden über etwas, wir unterhalten uns in einem freien Raum, jeder kann seine Meinung sagen. Ist nicht so. Es kann nicht jeder seine freie Meinung sagen. Sondern, so wie wir das vorher am Beispiel des politischen Islams gezeigt haben, die Mächtigen, nämlich die Regierung, sagt, wir wollen jetzt was machen, wir wollen die Problematisierung des politischen Islams thematisieren. Dann bringen sie Studien, bringen Experten, machen Institutionen, machen Gesetze und legitimieren damit ihr Handeln. Das heißt, diese Sprache, die sie eingeführt haben, die vorher nicht auf diese Art und Weise existierte, führt dazu, dass ich meine eigene Handlung legitimieren kann. Das heißt, die Verschränkung von Wissensproduktion und Machtkonstellation ist ganz, ganz stark. Und ja, davon gehe ich aus.
Verstehe. Aber um es auch so festzuhalten, für viele Leute nicht, dass sie es falsch verstehen, du tust jetzt nicht so, du verharmlost nicht oder du setzt jetzt Gewalt, die von einem Muslim, ich war so gering, kann ich jetzt mal so sprechen, nicht weg, also die Leute angreifen etc., für welche Vorstellungen noch immer. Du sprichst, du verneinst das ja nicht oder sagst, das passiert ja nicht, sondern du sagst, die Art und Weise, wie man über diese Sachen spricht, das ist das, was du kritisierst, richtig?
Ich kritisiere, wie über Dinge gesprochen
wird. Wie darüber gesprochen ist, okay.
Und ganz zentral ist dabei auch, das ist auch ein Effekt dieser ganzen Terrorismusdebatte, nämlich dass in Wirklichkeit damit die politische Analyse verunmöglicht wird. In dem Moment, wo ich von Terror spreche, glaube ich, ein ganz klares ideologisches Konstrukt sozusagen zu haben, das diese Tat erklärt. Und das ist in Wirklichkeit die Entpolitisierung, weil ich kann nicht mehr politisch analysieren, warum hat XY Handlung ABC gemacht, sondern ich gehe von einer ganz klaren, vorgefertigten Meinung aus. Terrorist ist, wer aus dem Lager kommt, und wissen wir eh schon.
Du hast gesagt, 2015 war ein großer Meilenstein dafür, dass sich der Diskurs geändert hat anhand vom Islamgesetz. Viele wissen gar nicht, warum das überhaupt so problematisch ist, dass sich da was geändert hat mit dem Islamgesetz. Was hat sich denn konkret geändert und wie hat das jetzt das muslimische Leben und auch besonders die Repräsentation von Muslimen durch die Glaubensgemeinschaft denn geändert?
Der Grund, warum viele davon nicht wissen, ist auch, weil viele Muslime ganz happy damit sind, nämlich die stärker sind gegenüber den Schwächeren. Das Islamgesetz 2015, und zu dem kann man sehr, sehr viel sagen. Ich möchte nur zwei aus meiner Sicht wesentliche Aspekte hervorheben. Wir wissen, es gab ein Islamgesetz, das erste im Jahre 1912 unter der Doppelmonarchie, wo sozusagen die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich als Religionsgesellschaft, die den Islam vertritt, anerkannt wurde in der Theorie. Was wichtig ist, 2015 kam es zu zwei wichtigen Änderungen. Die erste Änderung war, dass die Republik, beziehungsweise repräsentiert durch den Kanzler, direkt Einfluss nehmen kann und Entscheidungsmacht hat über wesentliche Aspekte des inneren Lebens der Religionsgesellschaft. Normalerweise ist das Verständnis von Säkularität in Österreich, wie es angewendet wird bei allen anderen 15 anerkannten Kirchen- und Religionsgesellschaften, ein solches, dass eine jede Religionsgesellschaft für sich autonom ist. Es kann nicht ein Politiker von draußen kommen und sagen, eure Religion so, die Wahl von dem und dem, na, kenne ich nicht an, und. Diese Macht wurde mit dem Islamgesetz 2015 dem Bundeskanzler zugesprochen. Das ist die erste Änderung.
Was kann er jetzt konkret
ändern? Es ging darum, dass zum Beispiel bei der Gründung von Kultusgemeinden, von unterschiedlichen Institutionen innerhalb der Religionsgesellschaft, dass das immer ein Okay bedarf von Seiten des Bundeskanzleramts beziehungsweise sage ich deswegen Bundeskanzleramt, weil das Kultusamt mit 2015 ungefähr herum dann dort angesiedelt wurde. Die sind für Religionsgesellschaften zuständig in Österreich.
Das heißt, wenn ich einen Verein gründen möchte mit Studierenden, keine Ahnung, wir nennen uns die Studierenden Muslime, die über Dinosaurier lernen, keine Ahnung, dann müsste ich das anmelden.
Nein, ich kann gerne in die Details nochmal, aber das ist sozusagen als grundsätzliche Problematik. Weil die Frage nämlich, wie sie sich's vorgestellt haben, wie sie es umsetzen konnten oder nicht, hat dann auch Probleme mit sich gebracht und führt auch immer wieder dazu, dass es immer wieder Novellierungen des Islamgesetzes gibt, seit 2015. Auch diese Regierung, die jetzt an der Macht ist, hat als einen Aspekt die Novellierung von Teilen des Islamgesetzes vorgesehen. Da geht es immer darum, die Unpraktibilität des Gesetzes praktischer, praktikabler zu machen. Aber gut, das ist, schieben wir das auf die Seite. Zweiter wichtiger Punkt ist, nicht nur wurde die Regierung gegenüber der Glaubensgemeinschaft gestärkt, die Glaubensgemeinschaft wurde gegenüber den Muslimen gestärkt. Und das ist nichts Gutes. Was meine ich damit? In der Vergangenheit konnte jeder Muslim einen islamischen Verein machen, wie er sie will. Okay? Das Islamgesetz in seiner Theorie ursprünglich hat vorgesehen, dass du nur mehr noch ein religiöser Verein von Muslimen sein kannst, wenn du Teil der Glaubensgemeinschaft bist. Damit hat die islamische Glaubensgemeinschaft einen direkten Zugriff auf alle religiös organisierten Muslime und ist damit in Wirklichkeit mit dieser Konstruktion, dass sie geschwächt wurde, vor allem gegenüber dem Staat, in Wirklichkeit ein Zwischenstück geworden zwischen der Masse der organisierten Muslime und der Regierung. Dieses Konstrukt gibt es ausschließlich im Zusammenhang mit Muslimen in diesem Land und nicht mit irgendeiner anderen von den 15 anerkannten Kirchen- und Religionsgesellschaften. Und das ist das Problem. Und das ist auch der Grund, warum viele Muslime vielleicht gar nicht so unhappy sind, nämlich die sind auf der Seite der Stärkeren sind, die dort regieren, weil es in Wirklichkeit sie gestärkt hat, wenn auch nur in einem relativen Sinne. Und das sieht man ja daran, dass zum einen die Glaubensgemeinschaft, die islamische, leidet unter der Regierung, weil die mit ihnen herumspielt, wie sie will, mit all diesen Gesetzen, die seit 2015 gekommen sind. Auf der anderen Seite aber sieht man es daran, dass die Glaubensgemeinschaft selbst auch unterdrückend wirkt gegenüber vielen anderen. Ich gebe das Beispiel: nach dem Anschlag, den es gegeben hat am 2. November 2020, haben sie gesagt, wir schließen Moscheen. Und das ist nicht gekommen von der Regierung, sondern es ist gekommen von der Glaubensgemeinschaft. Ja? Und was waren das für Moscheen? Die halt nicht der Mehrheit fassen.
Geht es den Politikern und Medien dann wirklich um eine Sorge im Österreich? Also selbst wenn du sagst, dass sie eine bestimmte Vorbehalte haben, ein Rassismus in sich tragen etc., kommt das nicht aus einem Ort der Sorge, so im Sinne von, sie haben einen bestimmten Eindruck, dass, sagen wir mal, Elemente der islamischen Community eine Gefahr sein könnten? Oder ist es reiner, gnadenloser politischer Pragmatismus, der an den Tag der angelegt wird, dass man sagt, nein, wir setzen jetzt diese Gesetze und Novellierungen durch, damit wir eben Punkte sammeln können?
Ganz generell gesprochen, natürlich, viele Kommentatoren werden meinen, ja, man muss verstehen, es ist eine starke demografische Veränderung, bla bla bla, und all das bereitet Sorgen. Am Ende des Tages, ich glaube, das Problem ist mitunter auch eins. Ja. Die FPÖ hat eine Sache in den 80er, 90er Jahren gemacht, die nicht aus dem Himmel gefallen ist, vom Himmel gefallen ist. Und das war, dass sie das Proporzsystem angekreidet hat. Nämlich die Aufteilung der Republik in Rot und Schwarz. SPÖ, ÖVP. Sie hat gesagt, wir sind mehr als das. Und sie hatte recht. Es gibt andere Leute auch, die abseits dieser beiden Parteien sind. Und sie beanspruchten sozusagen eine dritte Säule innerhalb der Republik zu werden. Und das war richtig. Das ist nicht falsch. Die Frage, wie sie es gemacht haben, ist eine andere. Mit rassistischen Kampagnen. Aber das ist ein bisschen, sehe ich so, das Problem in Österreich, nämlich du hast einen der höchsten prozentuellen Anteile an Muslimen in Europa. Fast 10%. Frankreich hat noch ungefähr so viel. Da spricht man auch von Schätzungen wie hier, weil es ja seit einigen Jahren ja keine offizielle Zensus mehr gibt. Aber dieser nicht kleine Anteil von beinahe 9-10% an Muslimen ist nicht repräsentiert in irgendwelchen Entscheidungsgremien. Und das führt automatisch dazu, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, diametral dem entgegenstehen, wo nicht kleine Minderheiten davon betroffen sind. Das ist ein Problem dieser Asymmetrie, die wir haben, und ich glaube, ein Ursprung für den Konflikt, den wir sehen, der hier gemacht wird. Spielen damit einhergehend auch rassistische, psychologische Abläufe eine Rolle? Mit Sicherheit. Ja. Das ist ganz einfach zu erklären. Die Leute da oben haben keine Ahnung, wer Muslime sind. Absolut keine Ahnung. Und ich sage das mit dieser Emotionalität, weil ich das so oft erlebt habe. Wenn ich in Kreisen unterwegs war, früher, als ich in Österreich gelebt habe, wo sozusagen die akademische Elite, die politische Elite ist, die wissen ganz einfach nicht, wer Muslime sind. Das ist ganz simpel zu sagen. Und damit ist es sehr leicht möglich, dass ihre Vorstellungen einfach total jenseitig sind. Die glauben tatsächlich, dass diese Kategorie Muslim eine ganz andere Kategorie Mensch ist.
Also es ist wirklich so ein Mix aus dem. Es ist irgendwo eine Sorge um Österreich in Anführungszeichen, aber auf eine perverse Art, so im Sinne von so eine bestimmte Vorstellung von Muslim, der ein bisschen beobachtet werden muss, um Österreich zu schützen. Mhm. Und gleichzeitig, es fällt mit politischem Pragmatismus zusammen. Es schlagt gute Zahlen auf der Wahlurne.
Ja, und Muslime sind nicht repräsentiert und sprechen nicht für sich.
Okay.
Und ihre Interessen werden nicht vertreten.
Die Spitze von all dem, die wir bisher in Österreich erlebt haben, würde ich behaupten, ist ja 2020 passiert, eben durch die Operation Luxe, wo du ja einschlägig davon betroffen warst. Auch viele Personen, die mir sehr, sehr am Herzen liegen, waren sehr davon betroffen. Und es hat einen großen Einfluss gehabt in der Community. Möchtest du nur kurz Zuhörer aufklären, was jetzt genau passiert ist und was es jetzt mit dieser Operation auf sich hat?
Die Operation Luxe, zusammengefasst, war eine auf rechtlicher Ebene eine Antiterrorismus Kampagne. Sind an die 70 Haushalte, Individuen und Institutionen von Razzien betroffen gewesen am Morgen des 9. November um 5 Uhr in der Früh. Eine der größten Polizeirazzien, die es gegeben hat in der Geschichte der Zweiten Republik, was die Beamtenschaft angeht, die da involviert war, mit Vega und Cobra und was weiß ich alles. Und das Ganze hat eine längere Geschichte und auch eine kürzere, was die politische Kommunikation angeht. Die längere Geschichte ist, dass man beinahe 1,5 Jahre gegen manche dieser Personen, die da involviert waren, davon betroffen waren, geforscht hat, also quasi gespäht hat. Und die kürzere Geschichte ist, dass das eine Woche nach dem Anschlag passiert ist. Eigentlich hätte die Razzia an dem Tag des Anschlags passieren sollen. Deswegen waren ja so viele Beamte auch draußen und konnten gleich eingreifen, als am 2. November dieser Anschlag passierte. Aber es ist dann eine Woche verspätet worden und dann irgendwie ist das dann auch so ein Mix gewesen. So, wir tun was gegen den Terrorismus und dann tun wir was gegen den bösen politischen Islam, und der politische Islam ist dann plötzlich die Wurzel des Terrorismus und was weiß ich für ein Schmarko. Was wichtig ist, ist, auf einer rechtlichen Ebene ging es darum, den Leuten vorzuwerfen, dass sie Teil einer Terrororganisation, kriminellen Organisation, staatsfeindlichen Organisation waren und Terrorismus finanzieren und Geldwäsche betreiben in dem Zusammenhang. Auf einer politischen Ebene ging es darum zu sagen, das ist der böse politische Islam, primär die Muslimbruderschaft. Und dieses Terrorismusverfahren hat dazu geführt, dass die Leute, die davon betroffen waren, und ich war einer davon, in Wirklichkeit sozusagen sozial getötet werden sollten. So sehe ich das in meiner Analyse. Also ich würde sagen, es ist ein finanzieller, juristischer, psychologischer und politischer Krieg, der geführt wird. In dem Sinne, dass du nicht mehr auf dein Bankkonto zugreifen kannst, du bist finanziell tot. dass deine Reputation darunter leidet, du vielleicht deinen Job verlierst, dass du psychologisch Traumata ausgesetzt wirst, weil um 5 Uhr in der Früh dir ein Gewehr auf die Schläfe, an die Schläfe gehalten wird und dass du damit einhergehend keine Zukunft mehr hast. Und im besten Fall verabschiedest du dich für die Behörden und im schlimmsten Fall bleibst du da und vegetierst halt herum. Das ist jetzt fast 5 Jahre her. Ich habe letztens mit einem Journalisten gesprochen, scheinbar so um die 15 Leute hängen da noch immer drinnen. Insgesamt am Höchststand waren es mal, glaube ich, so 115 Beschuldigte, die in dem Verfahren geführt worden sind. In meinem konkreten Fall hat man mir vorgeworfen, dass meine Islamophobieforschung ein Element sei, um ein weltweites Kalifat zu errichten. Was klarerweise total absurd ist und auch zeigt, also wie jenseitig die Behörden sind. Und ich glaube auch, dass es zu einem gewissen Grad eine Projektion ist von ihrem katholischen Fundamentalismus und ihrer Idee, ein Austrofaschismus 2.0 zu errichten, der dann sozusagen all ihre Wünsche auf uns projiziert im Sinne von Ängste, dass sie glauben, wir, weil sie uns als Muslime sehen, nicht als Menschen, dass sie glauben, wir wollen das, was sie wollen. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Bestandteil von dem. Das hatte Edward Said damals so schön gesagt. Also in seinem Klassiker Orientalismus spricht er über den Orientalismus als eine Projektion von Wünschen und Ängsten.
Wie hat sich das dann für dich persönlich nur ganz kurz geäußert? Nicht, weil ich möchte, dass du erzählst, was passiert ist, sondern weil ich das Gefühl hatte, eben deine Expertise, ist es viel mehr wert, deine Analyse von dem ganzen Ereignis im Vordergrund zu hören, gemeinsam mit deiner persönlichen Erfahrung, was das betrifft, also wie dich das persönlich getroffen hat.
Ja, ich meine, persönlich war es natürlich ein Schock. Es war traumatisierend auf einer persönlichen Ebene, auf einer familiären Ebene. Es war für mich ein bisschen so das i-Tüpfelchen von all dem, was ich mir nicht einmal vorstellen könnte, dass es sogar noch schwerer sein kann. Ich habe ohnehin schon eine gewisse dystopische Tendenz und das hat es sicherlich nicht verbessert. Es hat sicherlich meine analytischen Fähigkeiten geschärft. Und also eine Ansammlung an unterschiedlichsten Auswirkungen. Und schlussendlich habe ich meine, das wäre schon vorher geplant gewesen, aber schlussendlich dann eigentlich vor allem auch deswegen das Land verlassen und bin in die USA gegangen, wo ich meine Wissenschaft definitiv freier machen kann als hier.
Wie war denn der Support aus Community, Gesellschaft und Politik? Ich will nicht vielleicht Support, aber sagen wir mal Feedback-Reaktion aus diesen drei Sachen.
Na, ich meine, dadurch, dass ich sozusagen, ich glaube, damals in diesen Jahren sicherlich einer der wenigen Muslime war, die sehr kritisch in der Öffentlichkeit sich zu Wort gemeldet haben, sprich Fernsehen, Radio, Gastkommentare etc. Und man mich kannte. Vor dem Hintergrund, glaube ich, war das Signal, das man geschickt hat, so, wenn das dem Farid Hafez passieren kann, dann kann es eigentlich jedem passieren. Also da ist niemand mehr geschützt. Ja. Und ich glaube, diese Message ist angekommen und viele Leute haben sich in der muslimischen Community sehr eingeschüchtert gefühlt. Es gab Gott sei Dank Support, weil ich doch auch viele Leute kenne und viele Leute mich kennen und das würdigen, was ich gemacht habe und anerkennen und dementsprechend mich auch unterstützt haben. Also ich hatte ja, wie gesagt, mein Bankkonto war eingefroren, ich konnte nicht mal meinen Anwalt bezahlen. Ich hatte viele Leute aus der politikwissenschaftlichen Community, die mir beigestanden sind. Ich hatte auch ein Unterstützungskomitee von sehr anerkannten Personen. Zwei von ihnen, die gerade erst diese Woche begraben wurden. Anton Pelinka, vor ein paar Jahren begraben wurde. John Bunzel, mein ehemaliger Doktorvater. Also viele Leute aus dem öffentlichen Leben, die alle keine Muslime waren oder mehrheitlich keine Muslime waren. Und ja, also es gab Support, aber ich muss auch sagen, ich war geschockt darüber, wie wenig das war. Also ich bin natürlich unheimlich dankbar gegenüber all denen, die mir verholfen haben dazu, das zu überstehen, zu überleben und da wieder stärker rauszukommen. Aber, und das hängt natürlich auch mit diesem Diskurs rund um Muslimbruderschaft, politisches Land zusammen. Es hat ja davor schon immer wieder die Versuche gegeben, mich sozusagen so als diesen bösen Islamisten zu positionieren. Und ich habe da einige Gerichtsverfahren dazu auch gehalten und gewonnen, wo Leute mir das unterstellt haben. Und ich hatte das Gefühl, dass die Operation Luxor am Ende des Tages sozusagen das eine Bestätigung war für manche, die so beeinflusst wurden von diesem Diskurs, dass sie gesagt haben, na, vielleicht ist da wirklich was dran. Natürlich in einem staatsgläubigen, unterwürfigen österreichischen politischen System, wo das Staat sozusagen als der große Vater betrachtet wird, dem Glauben zu schenken ist, dem man sich unterwirft und dem Staat oft vorauseilend Gehorsam geschenkt wird, da ist es natürlich so, dass das wirkt. Und ich glaube, ich vermute, viele Leute gesagt haben, na, irgendwas wird schon dran sein, weil sonst könnte es eine große Operation nicht stattfinden, ja. Dass das dann alles 3, 4 Jahre später in sich zerbricht und leer ausgeht, ist die andere Geschichte, aber da müssen mal 3, 4 Jahre vergehen.
Du hast kurz ja erwähnt, dass viel Vorarbeit geleistet wird, was im akademischen Sinne betrifft. Und ich habe mit Rami Ali über Lorenzo Vidino gesprochen und wie er sich verwickelt hat in Skandal, was die Emirate betrifft und deren Einfluss in Europa. Was kannst du konkret über diesen Skandal sagen und was sagt das über die Islampolitik in Österreich aus?
Na, es geht um ein geostrategisches Momentum. Das hat zu tun damit, mit der Gleichung, je mehr Muslime in europäischen oder in westlichen Ländern politisch relevanter werden, desto eher nimmt die Unterstützung von Israel ab. Und damit, mit dieser Gleichung, ist sozusagen die Unterdrückung von Muslimen ein erweitertes Ziel pro-israelischer Politik. Das ist der Grund, warum, und das sieht man sich die Literatur zur Islamophobieforschung an in den USA und anderswo im anglosächsischen Raum, dann sieht man, dass enorm viele Berichte und Analysen zu dieser Thematik gearbeitet haben. Das hat sich nach dem arabischen Frühling ein bisschen geändert. Nicht, dass es komplett weg wäre, aber es hat sich dahin geändert, dass jene Akteure, die im arabischen Frühling sich bedroht gefühlt haben von demokratischen Bewegungen, weil sie die Angst hatten, dass dann Bewegungen, die aus der Muslimbruderschaft kommen, die Macht übernehmen, zum einen die Muslimbruderschaft in ihren Ländern verboten hat. Das waren die Emiratis, das waren die Saudis, das waren ein paar andere Länder mittlerweile. Und die versucht haben, auch das zu exportieren in europäische und westliche Länder. Mit der Absicht, zum einen ihre eigene Innenpolitik zu legitimieren und zum anderen, weil sie auch denken, dass wenn Muslime hier agieren im demokratischen Raum, dann hat das eine schlechte Auswirkung auf sie in monarchischen Regimen. Das heißt, sie sehen ihre Monarchie gefährdet durch Muslime, die sich republikanisch-demokratisch organisieren. Und das ist sozusagen die Langzeitperspektive, die sie hier einnehmen und warum es für sie Sinn macht, sozusagen politischen Islam im Allgemeinen und im Konkreten organisierte Muslime als Problem zu erachten.
Und was hat das jetzt mit den Akademikern zu tun, die hierzulande mit den zum Beispiel ÖVP oder sonstiges?
Ich stand nie auf der Liste der Emiratis. Die Emiratis haben sich nicht für mich interessiert. Gehe ich nicht davon aus. Wer sich für mich interessiert hat, war jemand wie Vidino. Deswegen komme ich in seinen Berichten vor. Und ich glaube, für Leute wie Vidino war es einfach ein leichtes Spiel, mich damit so nett zu nehmen, weil ich ihn kritisiert habe. Das erste Mal, dass der Typ aufgetaucht ist aus dem Nichts, er kann auch kein Deutsch. Ich weiß auch von Leuten, mit denen er geredet hat, also von ihnen die Informationen bekommen hat. Und wie das alles zustande gekommen ist. Das sind Leute, die kommen, die werden bezahlt, die haben ein politisches Ziel. Das ist bei ihm klar ablesbar. Seit über 20 Jahren verfolgt er diesen Weg Und wenn er halt ein paar Millionen Euro und Dollars mehr bekommt für diese Arbeit, wird er sicher nicht Nein sagen.
Welchen Weg?
Dass er ständig Muslime überall anpatzt. Ich habe die erste Analyse, die ich von ihm gemacht habe, war lange vor, bevor das alles passiert ist. Und da war er damals Teil einer Denkfabrik in Brüssel ansässig, der European Foundation for Democracy, die zusammenhängt und gefördert wird von der Foundation for the Defense of Democracy in Washington D.C. Diese Denkfabrik kommt aus dem Kalten Krieg und war damals natürlich ganz klar antisowjetisch und ist ein bisschen so geschiftet, hat sich mehr mit dem sogenannten Dschihadismus auseinandergesetzt und dann eben auch, und das war das Interessante, als ich das analysiert habe, jeder von den Leuten, die zu irgendeinem europäischen Land gearbeitet haben, haben, egal wer das war, die wichtigsten muslimischen Player im öffentlichen Raum als Muslimbruder tituliert. Und da sieht man die Systematik. Und indem sie sozusagen, und das ist auch das Interessante an der Muslimbruderschaft, also warum dieser Begriff so interessant ist für diese Leute, ihn zu verwenden, weil es eben keine Organisation, die Muslimbruderschaft in Europa, USA oder so gibt, kann man sozusagen jede Bewegung, jede Organisation, jede Gruppe, die irgendwo einflussreich wird, also in den Muslimbruderschaftsstempel geben. Und damit legitimiert man sozusagen gegen die Infiltration der Muslimbruderschaft der europäischen demokratischen Gesellschaften vorzugehen.
Und wie hat das jetzt die Emirate mit Vidino jetzt das im europäischen Raum gemacht? Was ist da die konkrete Kontroverse gewesen, die rausgebracht wurde?
Also der New Yorker hat 2023 einen investigativen Bericht veröffentlicht, wo sie gezeigt haben, dass eine Schweizer Privatfirma zig Millionen Dollars bekommen hat dafür, dass sie Listen angefertigt hat von Leuten, die entweder der Muslimbruderschaft zugehörig definiert wurden oder als Sympathisanten und ihre Unterstützer betrachtet wurden. Da waren viele Nicht-Muslime auch dabei in diesen Listen. Und die haben auf Wikipedia, in Medien und unterschiedlichen mit Politikern Hintergrundgespräche geführt und Sachen verbreitet, um diese Gefahr der Muslimbruderschaft in Europa zu verbreiten. Und dafür haben sie verdammt viel Geld bekommen. Und Vidino hat für diese private Detektivfirma Alp Services gearbeitet. Da gibt es einen Vertrag. Und das hat auch dazu geführt, dass ich eine Klage in Washington D.C. eingereicht habe. Also ich habe ihn um 10 Millionen Dollar verklagt. Und das ist noch anhängig.
Ich fand es interessant, also vielleicht anhängend darüber, dass Vidino ja zigmal in der Operation Luxe zitiert wird und darauf mit der aufgebaut, gibt es ja noch andere, die erwähnt werden. Aber was mich persönlich eher interessiert, ist das Klima, in dem Akademiker hier zu dem Thema arbeiten. Du hast ja eine Kindergartenstudie zitiert, die ja unter Kurz frisiert wurde, eben für die politischen Zwecke. Kannst du vielleicht kurz Zuhörer aufklären, worum es geht und wie das dann widerspiegelt über die akademische...
Ja, was ich mich grob noch dran erinnere, ist auch schon ein bisschen her, aber ich glaube, da ging es damals darum, so eine islamische Kindergartenstudie, zuerst eine Vorstudie, dann eine halbfertige Studie. Ich weiß gar nicht, ob die letztendlich dann am Schluss die vollwertige dann auch veröffentlicht wurde. Aber es gab immer wieder so kleine Produkte, die an die Öffentlichkeit gespielt worden sind, mit Sebastian Kurz damals angefangen als Staatssekretär, Integrationsminister und Außenminister, Kanzler, dann immer wieder präsentiert worden ist und ging quasi darum zu sagen, die Muslime erziehen ihre Kinder ganz böse in islamischen Kindergärten. Und wie du richtig sagst, der Falter hat damals eine investigative Berichterstattung gemacht, wo er gezeigt hat, hey, die wurde frisiert, der Kabinettsleiter von Sebastian Kurz hat die Ergebnisse dieser Studie oder Vorstudie so verändert, dass sie in der breiten Bevölkerung weitaus negativer rezipiert werden würden, als das ursprünglich gedacht wurde. Und wichtig, die Leute, die diese Studien gemacht haben, diese Studien, haben damit einhergehend kein Problem damit gehabt und mitgespielt. Und da waren halt die typischen Leute halt involviert, die man alle kennt und die seit 10 Jahren auf und ab die gleichen Verschwörungstheorien in die Welt spülen hier in Österreich.
Wie kommt es dann in der breiten Öffentlichkeit an, dass eben Nummer eins akademische Integrität nicht so gewahrt wird und das dann sowieso aufgezeigt wird von Qualitätszeitungen und investigativen Journalisten und zum anderen, dass die österreichische Regierung, die Ausländereinfluss anprangert, selbst beeinflusst wird von den Emiraten, ein autoritäres Regime, das auch nicht religiöse Widersacher quasi selbst einsperrt und sanktioniert. Wie funktioniert das? Und stößt man da nicht auf Widerspruch in der Medien oder in der politischen Welt in Österreich?
Also es gab einen investigativen Bericht vom Profil und es hat zu 0, Josef Berichterstattung in den Tageszeitungen geführt. Es hat zu keinem U-Ausschuss geführt, die gesamte Operation Buchse hat zu keinem U-Ausschuss geführt, obwohl dieser investigative Bericht vom Profil gezeigt hat, dass Leute aus Alp-Services über die Operation Luxor informiert waren, bevor sie stattgefunden hat. Das heißt, es gab Kommunikation zwischen dieser privaten Detektivfirma und den Sicherheitsbehörden, die uns so eine Sicherheit geben sollten in diesem Land. Österreich ist kein Land, das kritisch mit sich selbst umgeht und wo Selbstkritik eine große Tradition hätte. Österreich ist ein Land, wo du alles unter den Teppich kehrst.
Du hast ja auch ein detailliertes Bild über die Polizeiarbeit geleistet, die damals gemacht wurde, auf die dann tatsächlich die ganze Operation aufgebaut wurde. Und sie lässt nett gesagt jetzt einiges zu wünschen übrig. Mhm. Vielleicht kannst du den Zuhörern ein bisschen aufzeigen, wie diese Beamten gearbeitet haben und auf was sie dann tatsächlich ihre Vorgehensweise basiert haben. Du hast es sehr detailliert im Buch mitgegeben. Ah, vielleicht ein paar Snippets.
Ja, ich meine, ich glaube, die Behörden, die da involviert waren, ich kann mir das gut denken, dass sich manche gedacht haben, was ist denn das für ein Scheiß? Ja? Und da mache ich eigentlich nicht mit. Ich mache halt das, was zu machen ist. Weil es wirklich ein völliger Unfug war. Gleichzeitig ist es aber zentral wichtig und hätte diese Operation so nie stattfinden können, wenn nicht manche Beamte aus meiner Sicht des Amtsmissbrauchs verdächtigt werden sollten. Ich gebe ein Beispiel. Die Muffenbruderschaft wird von den österreichischen Sicherheitsbehörden nicht als eine Terrororganisation klassifiziert. Wie kannst du, wenn du behauptest, jemand ist Mitglied der Muslimbruderschaft? Nehmen wir mal an, ich und all die anderen Leute, die da betroffen sind, wir sind alle Muslimbrüder. Okay. Nach der österreichischen Sicherheitspolitik wäre es kein Terrorproblem. Das heißt, du musst einen Grund finden, warum du sie als Terrororganisation betrachtest in einem Terrorismusverfahren. Das musst du erklären. Wie haben die das gemacht? Sie sind auf einer Datenbank an der University of Maryland, da gibt es eine Datenbank für Terrorismus und haben Daten abgezogen und sie bestimmten Organisationen, bestimmte Handlungen zugeordnet worden sind, haben das genommen. In diesem englischsprachigen Text heißt es, dass hier alle Informationen basierend auf Medienberichterstattung, inklusive der ägyptischen, genommen wurden, auch wenn es da Zweifel gäbe. Okay? Das heißt, sie machen klar, da gibt es ein Problem.
Also es sind reine Daten. Also.
Es sind reine Daten aus Medienberichterstattung. Das ist nicht für bare Münze zu nehmen. By the way, nebenbei steht auch dort, das darf nicht für juristische Prozesse verwendet werden. Was tun die Österreicher? Die geben das in Google Translate ein, mit einer falschen Übersetzung, nämlich genau der umgekehrten Übersetzung. Das heißt, dass es keine Zweifel daran gibt, dass diese Ereignisse mit Terrorismus zu tun haben. Okay, Google Translate, wenn du das dort eingibst, bringt genau die falsche Übersetzung, die sie verwendet haben. Mit dieser Übersetzung machst du das Konstrukt Muslimbruderschaft wendet Gewalt an. Damit kann ich sie als Terrororganisation einstufen und damit kann ich ein Terrorismusverfahren legitimieren.
Wobei du auch Ägypten zitierst, eins der berüchtigsten autoritären Regimes, die gerade existieren
aber
im Mittleren.
Aber wichtig ist, die Datenbank, auf die sie zugegriffen haben, hat darauf verwiesen.
Ja, also du hast ja immer wieder jüdisches Leben im 20. Jahrhundert als Vergleich hergenommen. Du machst das, ich merke das sehr oft, um darauf aufmerksam machen, zu machen, dass Österreich immer noch mit ihren alten Denkmustern zu kämpfen hat, wenn nicht, wenn ich das jetzt so raushöre, immer noch sich nie geändert hat. Mhm. Hast du jedes Gefühl gekriegt, dass, wenn du diesen Vergleich hernimmst, es zu mehr Verständnis geführt hat? Oder hat eigentlich der Vergleich nur alleine schon nur für mehr Aufregung gesorgt?
Ja, es ist unterschiedlich, beides würde ich sagen. Ich meine, wenn ich sage, dass es in Österreich sozusagen keine, also es gibt eine Unfähigkeit, sich mit dieser Vergangenheit kritisch auseinanderzusetzen, dann ist das natürlich nicht im absoluten Sinne gemeint, aber sozusagen im Sinne der Akteure, die in den wesentlichen Machtpositionen sind und vor allem jener, die derzeit diese islamophobe Politik legitimieren und reproduzieren. Und die ist vielleicht sogar, die sich als antifaschistisch betrachten, ohne wirklich zu verstehen, was Antifaschismus bedeutet. Aber der Grund, warum ich das tue, ist, weil eigentlich meine Beschäftigung mit Islamophobie gründet in der Beschäftigung mit dem Antisemitismus. Also meine Islamophobie-Forschung, so wie ich sie zu Beginn entwickelt habe, kam aus der Antisemitismus-Forschung. Das ist das, wo ich primär den Bezug hernehme. Und ich glaube, es gibt in Österreich genügend Beispiele, die uns zeigen, auch das politische Islam-Thema, ja, das Judentum wurde nie als Religion erachtet. Das Judentum wurde als eine politische Religion betrachtet, im antisemitischen Diskurs in den 20er, 30er Jahren, bevor die Nazis gekommen sind. Ja. Und diese Idee, dass sozusagen das Christentum das Einzige ist, was Religion sein kann, und das hat natürlich auch eine lange Tradition im Hinblick darauf, dass das Judentum lange als das Antichristliche betrachtet wurde, ebenso wie der Islam als das Antichristliche betrachtet wurde, hat auch damit zu tun, dass, und ich könnte jetzt noch 500 Jahre weiter zurückgehen, der Ursprung der Idee von Rasse eigentlich darauf beruht, dass man über konkret damit kategorisiert hat, die Juden und die Muslime in Spanien, die nämlich ein anderes Blut und eine andere Religion haben. So konnte man nach der Reconquista identifizieren bei den Konvertiten, wer war nicht wirklich Christ.
Ich fand es sehr interessant, wie du die Aussage von Johannes Weinberger so schnell verstanden und analysiert hast, als er dann über dich meinte, dass alleine die Tatsache, dass du den Begriff Islamophobie benutzt, ist es schon ein Kampfbegriff, quasi Kritik am Islam irgendwie mundtot zu machen. Du hast seine Vorbehalte und seine Denkmuster auch so direkt analysiert und auch erklärt, was eigentlich dahinter steckt. Jetzt wollte ich wissen, wie schaffst du es, diese Struktur so schnell aufzugreifen und wie kann man selber in der Lage sein, wenn eben ein Diskurs oder ein Gespräch geführt wird oder so eine Sprache verwendet wird, dass man selber das erkennt, auch so ausspricht und benennen kann und wie tritt man dem auch entgegen?
Ja, ich hatte damals gedacht, weil ich schon eines habe ich natürlich gemerkt, je stärker die ÖVP unter Kurz geworden ist, desto weniger Raum gab es. Ich weiß auch von Freunden und Kollegen, dass in ihren Redaktionen angerufen wurde und gesagt worden ist, den Farid Hafez, den braucht man nicht, gell. Also deswegen, ich habe schon mitbekommen, dass das Klima enorm rauer geworden ist. Lange vor der Operation Luxa. Und deswegen war es für mich nur eine Frage der Zeit, wann was passiert. Auch wenn ich mir das nie in meinen kühnsten Träumen hätte vorstellen können, dass so etwas wie eine Operation Luxo passiert. Aber es war absehbar, dass sich das Klima enorm verschlechtert. Und diese Wortspender, nachdem sie so nahe an der Politik sind, formulieren natürlich, was sich verschiedene Leute denken. Und das war immer so meine Befürchtung, dass sie das als Argument dann hernehmen können. Irgendjemand macht gegen irgendjemanden, den ich mal kritisiere, was, sagen sie, ja, das ist der, der radikalisiert hat. Ja, es ist der, der die extremistischen Ideen vorbereitet hat. Die anderen führen aus. Und das hat einer von denen gesagt. Und ja, so arbeiten diese Leute halt, dass sie am Ende in Wirklichkeit verunmöglichen, dass du, obwohl du Opfer dieser Politik wirst, in Wirklichkeit nicht einmal dich verteidigen kannst, weil die Kritik an dem Rassismus als ein Angriff umgedeutet wird.
Nicht alle Akademiker teilen ja die Ansichten von Wamberger, Vidino und auch dem Barat der Doku-Stelle über Deutscher Islam. Also es gibt ja sehr höchst qualifizierte Stimmen, die weitaus im, also in der Politikwissenschaft und auch in der Islamwissenschaft viel besser bewandert sind und sind noch keine Muslime. Aber man hört ja wirklich nichts von ihnen. Also nichts ist vielleicht übertrieben, aber man hört sehr spärlich von denen. Und schon gar nicht werden sie zumindest in den Orten eingeladen, wo es ja wirklich den Unterschied macht. Nämlich in der Politik, da wo Politik ja betrieben wird. Obwohl sie Universitätsprofessoren sind, sie sind Wissenschaftler, die sind ja keine Leichtgewichte, was das betrifft. Mhm. Wie kommt das da?
Naja, diese Namen, die du jetzt erwähnt hast, sage ich jetzt mal in der wissenschaftlichen Community, würde ich sagen, sind jetzt in dem Zusammenhang nicht relevant. Also wenn ich jetzt auf die Middle Eastern Studies Association gehe, Middle East Studies Association, da tritt niemand von den Leuten auf. Und das sind keine wichtigen akademischen Stimmen, die großartig rezipiert werden in der akademischen Landschaft. Sie werden rezipiert von den Politikern, deswegen habe ich auch gesagt, das sind Establishment-Akademiker.
Lohnt es sich dann aber noch, Wissenschaft zu machen, Politikwissenschaft zu studieren oder Islamwissenschaft?
Kommt darauf an, was du willst. Aber ich meine, es ist natürlich auch irgendwo ein Gütesiegel der Leute, die tatsächlich gute Arbeit leisten, dass sie sich vielleicht nicht benutzen lassen von dem politischen Establishment, um Drecksarbeit für die Politik zu machen.
Wie siehst du denn die Zukunft Österreichs, was jetzt die Islampolitik betrifft, in dem Ganzen jetzt?
Was die Islampolitik anbelangt, glaube ich, wird man so weitermachen wie in den letzten 10, 15 Jahren. Also ich sehe keinen Grund, keinen Lichtblick, warum das jetzt sich großartig verändern könnte. Natürlich, wenn andere Variablen mit ins Spiel gebracht werden, wie zum Beispiel eine stärkere Partizipation der Muslime, dann könnte das durchaus Einwirkungen haben darauf, aber das müsste in einem großen Ausmaß passieren. Und das sehe ich jetzt noch nicht sehr bald passieren. Vielleicht in einer späteren Zeit, aber nicht in den nächsten 10, 20 Jahren. Ja. Also da sehe ich keine Änderungen. Und letztendlich wird, glaube ich, auch aufgrund der starken weltpolitischen Veränderungen auf globaler Ebene, wird vermutlich Österreich sich da auch einordnen müssen. Und je nach Prekarität der wirtschaftlichen Lage wird es dann vermutlich auch Auswirkungen auf andere Bereiche haben. Davon gehe ich aus.
Also egal, wie sich international die Stimmung über den Islam entwickelt, dem wird sich Österreich einfach fügen.
Na, ich meine, Österreich hat eine bestimmte Position jetzt eingenommen innerhalb der letzten 10, 15 Jahre. Und ich sehe nichts am Horizont, was das ändern würde im Moment, kurzfristig. Unabhängig von den großen Umbrüchen auf einer globalen Ebene, die ich nicht einschätzen kann. Ich glaube, wir leben in einer sehr unberechenbaren Zeit, wo es schwierig ist, Prognosen für die weitere Zukunft zu treffen. Ich glaube, damit tun sich gerade sehr viele Leute schwer.
Du hast gesagt, Österreich hat schon eine Position eingenommen. Was ist das für eine Position?
Auf innenpolitischer Ebene, wenn die FPÖ jetzt seit nicht nur das erste Mal in der Geschichte der Nationalratswahl gewonnen hat, sondern auch ständig an erster Stelle in Wirklichkeit sich befindet, hat sie, oder? Führt das natürlich dazu, dass die politischen Parteien, wie sie jetzt gerade ticken, im Endeffekt weiterhin versuchen werden, diese rechts zu überholen. Das heißt, dieser Trend aus rein innenpolitischer Perspektive wird vermutlich anhalten. Eben außer, Muslime partizipieren enorm und bekommen eine Stimme und organisieren sich innerhalb all dieser politischen Parteien.
Jetzt gibt es aber zwei Wege, die Muslime, junge Muslime besonders einnehmen in Österreich. Zum einen, ich würde vielleicht sogar sagen drei. Zum einen diejenigen, die sich alle zwei Tage überlegen, wo soll ich nicht auswandern? Weil ich sehe schon irgendwie die Zeichen am Horizont. Bevor es schlimmer wird, verlasse ich das Land. Die meisten wissen gar nicht konkret, wo es besser aussehen soll. Und der zweite ist ein bisschen hoffnungsvoller. Die möchten sich eben noch mehr beteiligen in Österreich und möchten irgendwo noch die Arbeit leisten, weil sie wissen nicht, der kann einfach gehen. Hättest du einen Ratschlag oder einen Insight, der vielleicht den jungen Muslimen irgendwo ein bisschen Zuordnung geben kann, was die richtigere Entscheidung wäre? Ich meine, es ist eine sehr persönliche Entscheidung letzten Endes. Aber ich glaube, die meisten von ihnen, die sich darin befinden, würde man, macht das Sinn, macht das keinen? Sie sind immer so zwischen zwei Orten. Jetzt bist du in einer besonderen Position, weil du hast ja den Weg von Partizipation und Umsetzung etc. bist du ja wirklich mehr gegangen, als viele Muslime hier in Österreich das von sich behaupten können. Und gleichzeitig hast du doch den Exit gemacht aus Österreich. Mhm. Deswegen würde mich dein Insight in der Hinsicht schon interessieren.
Naja, ich meine, ich glaube, es kommt immer auf die eigene Position drauf an, wo man steht und was man auch erwirken möchte. Also ich bin sicherlich als jemand, der Rassismuskritik betreibt und viel zum, in dem Zusammenhang zu Islam, Muslimen in Österreich, Europa, anderswo forscht, bin ich in einer Position des öffentlichen Kritikers. Und als solcher sehe ich meine Rolle, meine Aufgabe auch darin, kritisch zu reflektieren, zum Nachdenken anzuregen und Debatten zu führen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil, den ich mache. Und ich glaube, genauso ist es wichtig auch für Menschen, die nicht ein bisschen abseits stehen, so wie ich, sondern in den Institutionen sich beteiligen und versuchen, Dinge zum Besseren zu verändern. Insofern, ich habe natürlich meine eigenen politischen Überzeugungen und meine eigenen Gedanken, wo ich mich eher beheimatet fühle oder was ich eher als richtig erachte, und auch wenn sich das oftmals stark ändert über die Zeit. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, das ist der einzig richtige Weg oder das ist das Einzige, was gut ist. Ich glaube, man muss sich selbst gut kennen, man muss wissen, was man kann, und man muss in entsprechend der eigenen Beschaffenheit versuchen, sein Äußerstes zu geben, um einen positiven Fortschritt herbeizuführen. Ob das jetzt ist, dass du, und ich gebe jetzt dann vielleicht ein bisschen ein paradoxes Beispiel, ob du, keine Ahnung was, in der Freiheitlichen Partei Österreich dich engagierst, oder ob du, keine Ahnung, bei Greenpeace bist, oder ob du etwas Oppositionelles, fundamental Oppositionelles machst, sei dir überlassen, ja? Was immer du denkst, das richtig und gut und wichtig ist. Aber ich glaube, als ganz generell gesprochen, ist es wichtig, den Versuch zu unternehmen, eine Verbesserung der Situation herbeizuführen. Auch wenn das lange dauern wird. Und ich glaube, das ist vielleicht auch in einer kurzlebigen Zeit wie dieser, in einer Zeit, in der wir auch in einer Halbrealität, die virtuell ist, leben, zu einem Großteil, oft schwierig, eine Ausdauer und eine Standhaftigkeit in einem Bereich zu entwickeln.
Das bedeutet, dein Auswandern ist in der Hinsicht eher nicht unbedingt dem geschuldet oder vielleicht teilweise geschuldet, dass du keine, also Österreich, das hoffnungslosen Fall siehst, aber vielmehr geschuldet von das, was du machst, was du gerne machst, was du gut kannst, kannst du einfach in Amerika besser.
Absolut.
Okay. Das finde ich wichtig, weil viele würden zum Beispiel es eher so deuten als ein, okay, der hat die Schnauze voll gehabt und da hat er sich einfach kurzerhand verabschiedet.
Sicherlich auch ein bisschen was dabei, ja.
Okay, ja.
Weil natürlich das, was man gerne macht, will man gerne machen. Und wenn man die ganze Zeit sozusagen, wenn die Sicherheitsbehörden sagen, nein, das, sie wissen aber das, was sie machen, was sie erforschen, ist Teil einer Weltverschwörung, dann fühlt man sich klarerweise nicht mehr so gut.
Es fühlt sich schon dystopisch an, richtig? Wenn man so da sitzt, man sitzt da und man redet, man liest so, hat einen Titel, man liest sich da durch, man denkt, also man begründet auch seine Ansichten und dann kriegt man einfach nur so zurück, ja, aber sie wollen ja das weltweite Kalifat ja aufbauen.
Ich meine, am Ende des Tages weiß ich, dass diese Leute mehr über ihre eigenen Ängste sprechen, als über das, was ich bin. Aber, und es ist irrelevant, das Problem ist halt, die sind in einer Machtposition und entscheiden über die Köpfe von Menschen hinweg.
Zwei Fragen. Und dann hätte ich es gelassen. Nämlich Nummer eins, gibt es Hoffnung für Österreich und ihre Politik, dass sich da was ändert? Weil so wie du darüber sprichst, hat sich in österreichischer Politik rein von der Denkweise her, von der Vorgehensweise her, in den letzten 100 bis 150 Jahren nicht wirklich was geändert.
Ich glaube schon, dass sich etwas geändert hat. Ich meine...
Im Umgang mit Minderheiten, sag ich mal.
Ja, also die Änderungen waren unterschiedlichen weltpolitischen Konstellationen geschuldet. Wie ich gesagt habe, und in der Zeit des Kalten Krieges war es so, unter der Führung Amerikas sind die Muslime gut und werden verwendet gegen die Sowjetunion. Ja? Nach 9-11 sind sie böse und man bespitzelt sie. In der Kolonialzeit waren sie eine Gefahr und deswegen bringen wir die Leute um und vertreiben die, die Oppositionelle sind, und die Kollaborateure holen wir uns rein. Also es sind immer bestimmte Schemata, die angewendet werden. Ich glaube, dass was wichtig ist für Muslime selbst, ist, dass sie selbst verstehen, dass sie nicht nur als Schachfiguren verwendet werden sollen, die Bauern in der ersten Reihe, die dann geopfert werden, was leider aus meiner Analyse heraus oftmals der Fall ist. Sei es, dass sie für die Sowjetunion verpulvert werden, sei es, dass sie nach 9-11 dann sich dann teilen lassen, die Guten und die Bösen. Und die Guten, die deradikalisieren, gegen den Extremismus vorgehen und die liebenswertigen, friedensliebenden Muslime werden und sich damit in diesem Diskurs festsetzen als Kollaborateure, sondern dass Muslime ihre eigene politische Handlungsfähigkeit ergreifen. Und das ist, und ich meine, das wäre jetzt ein ganz anderes großes Thema, an und für sich auch hochproblematisch besetzt, so wie es momentan stattfindet. Warum? Weil es eine zu starke Eingrenzung und Einengung auf den Islam per se geht. Mein Verständnis dessen, wie Muslime Politik machen sollten und wie das Politische mit dem Islam gedacht werden sollte, ist sehr weit weg von dem Mainstream, den die meisten Muslime hier wahrscheinlich haben. Und die Muslime, aus meiner Sicht, dass eines der Probleme ist, dass sie das oftmals das Politische zu sehr mit dem Islamischen, mit dem Religiösen verquicken und damit einhergehend ein sehr engmaschiges Denken entwickeln, was politischen Aktivismus anbelangt und politische Handlungsfähigkeit. Und nicht in die Breite gehen, nicht ihre Handlungsfähigkeiten enorm ausweiten. Aber das wäre ein anderes großes Thema.
Eigentlich wäre das meine letzte Frage gewesen, nämlich was sollten Muslime denn? Also es ist natürlich, besonders wenn es um politische Veränderung geht, um gesellschaftliche Veränderung, gibt es ja zig Akteure, die gleichzeitig agieren müssen, damit dann am Ende Veränderung hervorkommt. Das ist jetzt meine politische Deutung. Aber was würdest du den durchschnittlichen Zuhörer so mitgehen, weil den Muslim so, hey, in diesem Klima, nicht sich nicht ohnmächtig zu fühlen in der Hinsicht, weil die wenigsten sind jetzt so politisch begabt, dass sie jetzt verstehen, was Malcolm X gemacht hat und wie er gemacht hat und andere etc. Was kann der Durchschnitt machen?
Na, zum einen ist, also ich mag generell diese Trennung nicht von Wissenschaft und allgemeiner Bevölkerung, Politiker und allgemeiner Bevölkerung. Ich glaube, jeder Mensch, der des Denkens fähig ist, auch wenn er vielleicht nicht so viele Ressourcen zur Verfügung hat, so viel Zeit mit Denken zu verbringen und lesen und das ist ich. Jeder Mensch denkt. Die Frage ist, worüber denken wir nach? Was nehmen wir uns zum Inhalt dessen, worüber wir uns Gedanken machen? Das heißt, wenn du jetzt aus einer muslimischen Perspektive sprichst, das erste Wort, das geoffenbart wurde, war Lies. Und man müsste sagen, in unserem zeitlichen Kontext nicht schau Videos auf Instagram oder TikTok, sondern Lies. Ja, das heißt, die Art und Weise, wie wir nachdenken über die Realität, nachdenken über das menschliche Dasein, ist, indem man sich auseinandersetzt, tiefgehende Gedanken entwickelt. Und ich glaube nicht, dass jemand auszunehmen ist aus dieser Verantwortung. Ja? Auch wenn nicht jeder einen Doktortitel tragen muss vor seinem Namen. Aber sozusagen sich inhaltlich mit Fragen, die wichtiger Natur sind, auseinanderzusetzen, ist eine Voraussetzung. Nicht denkende Menschen können nur ein Mob, ein Teil sein, der manipuliert wird für schlechte Verführer. Ja? und können nicht selber handlungsfähig sein. Und am Ende, aus einer muslimischen Perspektive, am Tag des Gerichts, kommt nicht eine Partei, eine Bewegung oder eine Kongregation, die am Freitagsgebet beteiligt, als Gemeinschaft vor Gott, sondern das Individuum steht vor Gott. Und das Individuum muss rechtfertigen, was sie mit ihrer Zeit gemacht hat. Deswegen hier individuelle Verantwortung auch zu verorten beim Individuum ist wichtig, aus einer rein muslimisch-religiösen Perspektive. Zur Frage der politischen Handlungsfähigkeit glaube ich, dass es enorm wichtig ist, zum einen eine sehr kritische Reflexion darüber zu betreiben, wie der Status quo einzuschätzen ist. Also wir haben eine ganz kurze, knappe Auseinandersetzung gehabt zum Thema Extremismus, Terrorismus und diese Begriffe. Ich glaube, solange wir das System reproduzieren, ohne kritisch zu hinterfragen, werden wir null Veränderung herbeiführen. In den USA sagt man, we don't want black faces in high places. Ja, wo es darum gegangen ist, ja, schwarze Menschen, die unter der Sklaverei, unter Segregation etc. gelitten haben, jetzt haben wir schwarze Politiker, gut und schön, wir haben auch hier muslimische Politiker. Die Frage ist immer, mache ich einen Unterschied? Und nicht, es geht nicht darum, sozusagen, dass Muslime überall sind, sozusagen, dass sie ihre Interessen durchsetzen können, dass sozusagen keine Gefahr und dass sie nicht ständig unterdrückt werden und rassistisch ausgegrenzt werden. Das ist ein Aspekt. Aber die Frage ist natürlich dann, wenn ich an diesen Orten bin, mache ich einen Unterschied? Kommt es dazu, dass ich Mehrsprachigkeit als eine Bereicherung betrachte und ich mich freue, dass Leute Türkisch reden können, ich mich freue, dass Leute arabische Sprache reden können, Somalisch können und? Oder werde ich den rassistischen Brennpunkt-Schuldiskurs reproduzieren? Ja? Das heißt, es geht darum, wie reflektiere ich die Realität? Und das setzt natürlich voraus, abgesehen davon, dass man sich kritisch mit Literatur auseinandersetzt und mit der Tagespolitik, setzt es auch voraus, Orte zu schaffen, wo diskutiert wird, wo geredet wird, wo Meinungen ausgetauscht werden, wo man sich weiterentwickelt. Und ich würde es mal dabei belassen, sozusagen das als Grundvoraussetzung zu sehen, für was immer du dann denkst, dass das Beste ist, was du als Individuum machen kannst, mach es. Aber das ist eine Grundvoraussetzung.
Lerne zu denken, richtig zu denken und informier dich.
Ja. Ständig kritisch zu reflektieren.
Barakallahu fik, Farid, das war mir eine große Freude, mit dir darüber zu sprechen. Ich könnte eigentlich noch Stunden mit dir darüber reden, weil so viele Nuancen da mit eingekommen sind. Ich hoffe nur, dass Leute mehr oder weniger einen Überblick darüber bekommen haben, was diese Operation ausmacht. Zumindest oberflächlich, weil das Ziel ist es ja eigentlich, dass das Buch selbst gelesen wird und gekauft wird. Das Buch könnt ihr, inshallah, in diesem Ort hier, das ist die Bibliobox, bestellen. Eine sehr engagierte Schwester hat diesen Raum zur Verfügung gestellt, damit wir eben diesen Podcast aufnehmen können. Und von ihr könntet ihr das Buch von Bruder Farid Hafiz bestellen, wie ich zum Staatsfeind erklärt wurde, die Operation Luxor und der Kreuzzug gegen den politischen Islam. Ansonsten kann man das noch beim Alhambra Verlag bestellen. Ich lege euch das Buch ganz, ganz stark am Herzen und checkt doch die Arbeit von Bibliobox aus. Es ist eine sehr gute Plattform, wo auch diverse Stimmen zur Sprache kommen. Unterstützt solche Projekte, unterstützt Leute, die sich eben für die Bildung einsetzen, die eben oder Farid Hafiz so stark uns ans Herz gelegt hat. Dankeschön für das Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullah.